Willkommen zum Netzpolitik-Podcast. Keine Ahnung, welche Ausgabe das jetzt ist. Mein Name ist Markus Beckedahl. Mein Gast heute ist mal wieder Leonard Dobusch.
Hallo.
Hallo. Vielleicht stellst du dich nochmal unseren Hörern kurz vor, wer dich noch nicht kennt.
Ja, also ich bin jetzt seit 10 Jahren hier in Berlin. Bin hergekommen, um meine Doktorarbeit zu machen an der FU Berlin. Bin dort irgendwie hängen geblieben. Und war jetzt bis vor kurzem oder bin immer noch für 2 Tage Juniorprofessor dort für Management am Fachbereich Wirtschaftswissenschaft, habe aber auch Jura studiert und das bringt mich zu dem Thema, für das ich am meisten bei Netzpolitik schreibe, nämlich über das Urheberrecht. Und ganz allgemein interessiert mich digitale Communities, digitale Gemeinschaften, Wikipedia, Wikimedia, das sind Dinge, wo ich versuche, so diese Urheberrechtsoffenheitsperspektive mit meiner Management-Organisationsforschungsperspektive zusammenzubringen.
Ja, du bist noch 2 Tage Juniorprofessor. Was machst du dann?
Ja, am 1. Februar trete ich dann eine ordentliche Professur an, allerdings eben sehr weit weg von Berlin. Man könnte sagen, zurück in die Heimat, nach Österreich, das stimmt aber nicht, weil ich gehe nach Innsbruck, das ist zwar Österreich, aber ich war da eigentlich nie. Und ich komme aus Linz und meine Partnerin und meine Tochter leben in Wien, also und Innsbruck ist eigentlich reine Reisezeit genauso weit weg wie Berlin, 4 Stunden mit dem Zug. Aber mit dem Zug pendeln ist schöner als mit dem Flieger und außerdem nimmt man die ordentliche Professur, wenn man sie kriegt.
Und dann Professor für was?
Da ändert sich nicht viel. Das ist eine Professur für Betriebswirtschaftslehre, Schwerpunkt Organisation, aber ich hoffe eigentlich alles das weitermachen zu können, was ich jetzt auch mache.
Ja, wir hoffen natürlich auch, dass du weiterhin viel Zeit zum Schreiben hast über all diese Themen, über die wir jetzt sprechen wollen.
Du irrst dich, ich habe überhaupt keine Zeit, um über diese Themen zu schreiben und versuche sie mir trotzdem irgendwo spät nachts oder sonst wann irgendwie irgendwie reißen.
Ja, fangen wir mit dem ersten Thema an, das Thema, über das du am meisten schreibst, das Urheberrecht. Nach diversen Jahren des Stillstandes soll 2016 jetzt wieder das Jahr des Urheberrechts werden. Zumindest ist diese EU-Kommission damit gestartet, unter anderem mit Günther Oettinger, das Urheberrecht reformieren zu wollen. Wie ist da der aktuelle Stand der Diskussion?
Ja, ich glaube, so wirklich ganz genau weiß das kaum jemand. Ja, also alle warten natürlich darauf, dass die Kommission jetzt wirklich mal ernsthaft eine Gesetzesinitiative auf den Weg bringt. Letztes Jahr war ja dominiert eigentlich von dem sogenannten Rehder-Report, wo ja Julia Rehder, die einzige Piratenabgeordnete im EU-Parlament, Mitglied der Grünen Fraktion, eine Evaluation des vorhandenen EU-Urheberrechts vorgenommen hat. Und das ist ja eigentlich, wenn man will, in Internetzeit rechnet, aus der Steinzeit. Verabschiedet wurde das geltende EU-Urheberrecht, die InfoSoc-Richtlinie, InfoSociety-Richtlinie 2001. Das hört sich nicht so spät an, aber eigentlich, was da drin steht, wurde basiert auf internationalen Verträgen, die irgendwie Anfang der 90er verhandelt, Mitte der 90er irgendwie abgeschlossen wurden, also den TRIPS-Vertrag im Rahmen der Welthandelsorganisation und die Urheberrechtsverträge der Weltorganisation für geistiges Eigentum, WIPO. Damals gab es kein Facebook, damals gab es kein YouTube, damals war Google gerade erst irgendwie 2 Jahre alt. Und man muss auch sagen, verhandelt wurde das Ganze unter dem Eindruck einer ganz starken Rechte-Lobby. Irgendwie die ganzen Probleme, die heute die Menschen im Alltag mit dem Urheberrecht haben, die gab es damals noch gar nicht so, weil das ist ja eben erst mit YouTube, mit Facebook, mit Blogs und so weiter, mit Wikis richtig entstanden. Und ich glaube, deshalb ist eigentlich eine Generalüberholung des Urheberrechts überfällig. Und man hat mehr und mehr auch den Eindruck, dass sozusagen an dem grundsätzlichen Reformbedarf des Urheberrechts in Europa vor allem auch die kaum mehr jemand Zweifel hat, außer Leuten, die dafür bezahlt werden, keine zu haben.
Und wie ist da jetzt der Stand? Also sagen wir mal, Günther Oettinger ist dafür zuständig. Als er quasi ins Amt kam, hieß es noch, die große Urheberrechtsreform, Evaluation wird kommen. Mittlerweile gibt es die unterschiedlichen Signale auch in die Richtung, dass man vielleicht gar nicht den großen Wurf irgendwie vorhat, sondern nur an kleinen Teilbereichen etwas ändern wird. Wie ist da dein Eindruck?
Ja, also ich glaube, nicht nur Oettinger. Ja. Also wenn man sich angesehen hat, wie die neue Kommission angelobt wurde und verschiedene Prioritäten vorgestellt wurden, da war digitaler Binnenmarkt Top-Priorität. Das war das erste Thema von der Juncker-Kommission. Und da gar nichts vorzulegen, geht auch, glaube ich, nicht. Und ich glaube, warum sich wirklich auch etwas bewegen wird, ist einfach, weil in manchen Bereichen aus völlig unterschiedlichen Gründen Leuten dafür sind, etwas zu ändern. Ja. Also auf der einen Seite gibt es da wirklich eine klassische neoliberale Binnenmarktposition, eben Digital Single Market, der digitale Binnenmarkt, dem sich die Kommission verschrieben hat, Andrus Ansip als Vizepräsident, der dafür zuständig ist, und eben Oettinger als unmittelbar zuständiger Kommissar, die meiner Meinung nach auch durchaus richtigerweise erkannt haben, vom digitalen Binnenmarkt zu sprechen und gleichzeitig ein Urheberrecht, das zersplittert ist, mit Ausnahmeregelungen, die in jedem Mitgliedsland anders umgesetzt sind, wo wirklich, also da kann man nicht vom digitalen Binnenmarkt sprechen in einer Welt, wo ganz viele neue Dienste einfach irgendwie immer mit dem Urheberrecht zu tun haben. Und von der Seite gibt es also schon mal Druck, zumindest zu harmonisieren, zu vereinheitlichen, vielleicht auch manche Dinge zu vereinfachen. Und dann von der anderen Seite gibt es halt auch, würde ich sagen, so eine eher, ja, netzpol-affine, aktivistische Nutzerinnen und Nutzersichtweise aufs Urheberrecht, die sagt, man will irgendwie diese lebensfremden Regeln, die verhindern, dass man irgendwelche Dinge einfach teilen kann, die man mit Handyvideos oder sonst wie erstellt, dass man hier auch etwas tun muss. Und das trifft sich in manchen Bereichen. Ja, also der bekannteste Bereich, wo scheinbar ja alle einer Meinung sind, dass sich da was ändern muss, ist zum Beispiel so das Geoblocking, dass man sagt, ich schließe jetzt eh schon die zahlenden Kunden, wenn man so will, die ihr Sky-Abo bezahlen oder ihr Netflix-Abo bezahlen, dass die, nur weil die irgendwie in zwei EU-Ländern zu Hause sind, also ich selbst Deutschland, Österreich, sind massive Unterschiede, auch bei YouTube zum Beispiel, dass die dann quasi nicht auf ihre Inhalte, für die sie bezahlt haben, zugreifen, wenn sie im Urlaub sind. Also das ist auch Oettingers Lieblingsbeispiel. Ich habe ihn ja kürzlich erst in Berlin gesehen, bei der Konferenz zur Zukunft des Urheberrechts war er eingeladen, und Oettinger, wie zu jedem Thema, zu dem er spricht, glaube ich, hat für alles eine Autometapher. Ja, also das war da auch so. Und also das Urheberrecht in Autos erklärt, das kann er. Und das zweite, glaube ich, größte Einflussfaktor auf sein Verständnis von Urheberrecht ist sein Sohn. Der kommt auch in jeder Rede vor. Und da geht es auch mit dem Sohn gemeinsam im Urlaub Fußball schauen. Das möchte er. Und das heißt, ich glaube, da ist es sehr wahrscheinlich, dass da was passiert. In anderen Bereichen, wo diese Frontlinien nicht so klar sind, ja, wenn es darum geht, sowas wie Remix-Kreativität, ganz allgemein digitale Kreativität im Netz zu fördern und da mehr zu erlauben, ja, da ist die Lobbyseite, die wirtschaftliche Lobby, nicht so stark. Ob sich da in kurzer Frist was tun wird, bin ich eher skeptisch.
Und was war jetzt dein Eindruck, abgesehen von der Auto-Metapher, von dieser Urheberrechtskonferenz, die ja zumindest in Berlin sozusagen hoch angehängt war? Also ich glaube auch der Justizminister war da, Oettinger als EU-Kommissionsvertreter war da. Hat sich etwas in den Debatten verändert, oder hattest du noch das Gefühl, das ist eigentlich dieselbe Debatte wie vor 10 Jahren im Urheberrecht?
Also man muss sagen, eigentlich ist das Spannende diese Debatte, die da stattgefunden hat. Und witzigerweise, heute ist eine zweite Konferenz auch zum Urheberrecht. Allerdings die Urheberrechtskonferenz oder Zukunftskonferenz des Urheberrechts, die war ausgerichtet von der Initiative Urheberrecht. Und das ist eine Vereinigung eigentlich vor allem von echten Urheberinnen und Urhebern. Also da sind kaum Verwerter drinnen. Während heute auch eine Konferenz, die war von Verwertern organisiert. Und das Witzige ist, dass derzeit der Konflikt eigentlich gar nicht um diese Themen vor allem sich dreht, um die es quasi auf netzpolitik.org häufig geht, nämlich wie geht man auf digitalen Plattformen mit dem Urheberrecht um, wie sieht's aus mit dem Recht auf Remix, sondern derzeit ist eigentlich vor allem das Thema, was in Deutschland vorgelegt wurde, nämlich ein Entwurf von Heiko Maas zum Urhebervertragsrecht, der eigentlich wirklich die Verhandlungsposition der einzelnen Kunstschaffenden, professionellen Kunstschaffenden gegenüber ihren Verwertern stärken soll. Und das Spannende ist, dass man da genau gesehen hat, dass diese Einheitsfront, die sich in der früheren Urheberrechtsdebatte oftmals gezeigt hat, wo quasi Verlage und ihre Künstler und ihre Autorinnen und Autoren Hand in Hand gegen die bösen Piraten im Netz marschiert sind und jede Einkommensungerechtigkeit damit den Piraten im Netz erklärt wurde und man quasi diese Zweiteilung, diese Front zwischen da sind ist die Netzgemeinde und dort sind die Kultur- und Kreativindustrie, dort sind die Konsumenten, die alles gratis haben wollten, und auf der anderen Seite sind die Produzenten, die nicht mehr leben können. Ja. Dass das immer schon falsch war, das sieht man jetzt genau an der Debatte um dieses Urhebervertragsrecht, weil ich würde sagen, aus meiner Perspektive zum Beispiel, ich halte das für einen sehr guten Vorschlag, der da von Maas vorgelegt wurde. Überfällig auch. Es gab ja auch da vor 10 Jahren schon mal so einen Versuch, so ein Urhebervertragsrecht einzuführen. Hat sich halt als zahnlos herausgestellt, weil damals die Lobby, Verwerterlobby, sehr erfolgreich war, das komplett zahnlos zu machen. Jetzt versucht man das zu reparieren. Und auf dieser Urheberrechtskonferenz ging es halt vor allem auch darum, Maas war auch vor Ort, und es war aber wirklich teilweise interessant zu sehen, wie je nach Wortmeldung der halbe Saal geklatscht, die andere Hälfte komplett still blieb. Ja. Und also insofern würde ich sagen, war diese Konferenz schon anders als viele andere Urheberrechtskonferenzen, wo ich in den letzten Jahren war. Also ich war vor 2 Jahren oder so schon mal bei einer Konferenz der Initiative Urheberrecht, da war das noch ganz anders. Ich würde sagen, da war echt, also da wurde gebuht, da wurden die Leute, also da wurden alle, die irgendwie netznahe wahrgenommen wurden, wurden dort echt, würde ich sagen, beschimpft und als Menschen irgendwie gezeichnet, die den armen Künstlern wirklich die Butter vom Butterbrot nehmen wollen. Und das fand ich dort nicht so. Es waren allerdings, muss man auch sagen, kaum Leute aus netzpolitisch irgendwie aktivistischen Kreisen dort. Ich hatte ein bisschen das Gefühl, ich war so da das netzpolitische Feigenblatt auf dem Podium. Was aber vielleicht auch daran lag, und ich wurde dort gar nicht gelyncht. Ich hatte am Anfang schon ein paar Mal die Sorge, also ein paar so Eingangsstatements waren schon noch sehr krawallig. Aber ich glaube, das liegt daran, weil wir zum Beispiel in der Initiative für ein Recht auf Remix, wo ich ja führend mitgearbeitet habe von der digitalen Gesellschaft, von Anfang an gesagt haben, wir wollen mehr Rechte für die Nutzerinnen und Nutzer. Es muss Remix-Kreativität legalisiert werden. Für viele Nutzungshandlungen, die eigentlich privat sind, aber als sich in einem öffentlichen Raum abspielen, sollte das Urheberrecht kein Problem darstellen. Wir finden aber auch, dass wenn man diese Rechte ausdehnt, so wie bei der Privatkopieschranke in den 80er Jahren, man auch dafür irgendeine Form der Vergütung sich überlegen muss, ob die dann von Plattformen wie Facebook und YouTube gezahlt wird oder auf irgendeine andere Art und Weise, muss man dann klären. Ja. Aber ich glaube, das ist eigentlich eine von Anfang an sehr moderate, gemäßigte Position. Wir sagen nicht, alles gratis, alles muss erlaubt sein, aber mehr als jetzt, das glaube ich, daran führt kein Weg vorbei. Ja.
Und wie ist da der Stand? Also
ja, ich würde sagen, eine der interessantesten Entwicklungen, die kaum jemand bemerkt hat, ist in Österreich passiert. In Österreich hat auch sein Urheberrecht so ein kleines bisschen reformiert. Da ging es vor allem auch um das, was auch in Deutschland ansteht, Verwertungsgesellschaftsreform und so. Ich will da nicht in die Details einsteigen, ist vielleicht gar nicht so interessant. Aber wir wissen ja, auf nationaler Ebene kann man gar nicht so viel ändern. Also wirklich so die grundlegenden Probleme, die sind schon auf europäischer Ebene. Deshalb macht es schon Sinn, mit dem Oettinger über das zu streiten. Und sowas wie Geoblocking kann man nur dort angehen. Aber so im Kleinen, ja, wenn es um so wirklich so den Alltagsremix geht, da kann man auch mit den bestehenden Systemen Ausnahmeregelungen, die bereits erlaubt sind, da könnte man auch was drehen, wenn die nicht so restriktiv ausgelegt wären. Und was da in Österreich passiert ist, also da ist nicht alles eitel Wonne, ja, aber was schon mal besser ist als in Deutschland, ist, da stand ursprünglich das Leistungsschutzrecht für Presseverleger auch in Österreich drin. Das ist mal rausgeflogen, weil man jetzt das doch zuerst notifizieren lassen möchte bei der EU, was man in Deutschland ja unterlassen hat und was in Wirklichkeit die Frage stellt, ob das deutsche Leistungsschutzrecht für Presseverleger überhaupt rechtmäßig ist. Aber das andere, was da spannend ist, ist, man hat dort das Zitatrecht sich vorgenommen. Und das finde ich toll, ja, weil in Deutschland ist es so, es ist eigentlich ein Zitat, also einen kleinen Teil aus einem anderen Werk zu übernehmen und es in ein neues Werk einzubauen, nur in sehr, sehr eng begrenzten Räumen möglich. Ja, also es gibt mal so Bild- und Tonzitate sowieso schwierig, ja, Textzitate aber auch nur dann, wenn ein sehr kleiner Teil übernommen wird und das Werk, in das er eingefügt wird, wiederum relativ dazu sehr groß ist. Und das Zitat muss außerdem noch eine Belegfunktion erfüllen. Also ein Bildzitat ist zum Beispiel nur dann erlaubt, wenn ich das Bild wirklich als solches bespreche. Und zwar das konkrete Bild, nicht allgemein über Bilder dieser Kunstrichtung. Weil dann wäre es nur illustrativ und dann dürfte ich es schon nicht mit dem Zitatrecht verwenden. Und in Österreich hat man jetzt ein viel flexibleres, offeneres Zitatrecht quasi da ins Gesetz geschrieben. Wie das dann in der richterlichen Praxis letztlich aussehen wird, ja, muss man sehen. Aber rein von dem, wie es im Gesetz steht, könnte man sagen, das ist, würde ich schon mal so sagen, so ein Mini-Recht auf Remix. Ja, also, nämlich man hat es unabhängig von Werksarten gemacht, kleine Teile kann man zitieren, ja, als Bild, als Ton und so weiter. Und meiner Meinung nach ist das völlig gedeckt von der Ausnahme zum Zitatrecht. Es geht genau darum, zu ermöglichen, dass neue Werke unter Bezugnahme, und zwar erkennbare Bezugnahme auf andere Werke entstehen. Und das kann man, auch auf nationaler Ebene. Und ich finde es mal super, dass da Österreich das mal ausprobiert. bin gespannt auf die Rechtsprechung dazu. Und warum, das könnte man eigentlich in Deutschland auch jederzeit machen, ja? Also wenn man wollte. Meine Vermutung ist nur, das wird nicht passieren, weil Maas in Wirklichkeit jetzt sehr stolz ist, dieses Urheberrechtsvertragsrecht auf den Weg gebracht zu haben. Das Zweite, was noch geplant ist, ist die schon erwähnte Verwertungsgesellschaftsrichtlinie umzusetzen. Und das Einzige, was ich noch für halbwegs realistisch halte, und selbst da würde ich sagen 50-50, ob das passiert, ist, dass man eine allgemeine Bildungs- und Wissenschaftsschranke vorlegt, weil das ist derzeit verteilt im ganzen Urheberrecht und da gibt es auch schon lange den Wunsch, das zusammenzufassen und zu stärken und an die digitale Zeit anzupassen. Das könnte vielleicht noch vorgelegt werden, aber ich glaube, so alle anderen Bereiche des Urheberrechts, ja, da will er sich, glaube ich, nicht die Finger verbrennen. Da sehe ich nicht die Chance, dass das vor der nächsten Wahl in Deutschland irgendwas passiert. Da sagt man, da warten wir jetzt mal auf Europa.
Genau, was macht Europa?
Wie gesagt, es gibt da ein Positionspapier, wenn man so will, der Kommission. Das haben wir bei Netzpolitik auch besprochen in der geleakten Version. Da hat sich aber nachher nicht mehr viel geändert. Und wie gesagt, was da konkret und prominent drinnen steht, ist Geoblocking. Und fast alles andere, was da drin steht, ist luftig und kryptisch. Ja, das ist zum Beispiel, ich kann sagen, es gibt da so Vorhaben, irgendwie, man will irgendwie Plattformen irgendwie da in die Pflicht nehmen, ja, die quasi vielleicht auch verdienen daran, wobei, was sie mit Plattformen meinen, sie meinen da, glaube ich, auch Google vor allem, aber YouTube, auch die Suche. Und es wird zum Beispiel explizit verwiesen auf Deutschland und Spanien, wo es solche Leistungsschutzrechte für Presseverleger gibt. Aber die auf EU-Ebene und auch Oettinger findet man das trotzdem eigentlich nicht so toll, weil natürlich, wenn es da wieder zusätzliche Urheberrechte sich auf nationaler Ebene ausgedacht werden, und das ist ja in Wirklichkeit so ein Leistungsschutzrecht, das ist ja eigentlich eine Ausdehnung des Urheberrechts, dann ist das wiederum schlecht für den digitalen Binnenmarkt, den man ja eigentlich haben möchte. Und deshalb steht da drinnen so, naja, da wurden Dinge ausprobiert, so richtig funktionieren die noch nicht. Aber gleichzeitig müssen wir da doch was tun. Ja. Also das ist das, wir haben da geschrieben, irgendwie so, das ist der Geist des Leistungsschutzrechts für Presseverleger, der da schon ein bisschen mitschwingt. Also man hält das eigentlich immer noch für eine gute Idee.
Ja. Aber man glaubt jetzt, dass man das auf EU-Ebene machen müsste, damit es irgendwie einfacher funktioniert.
Ich sag mal so, ich glaube wirklich, dass auch Axel Springer zum Beispiel da eine Hoffnung drauf setzt, dass wenn sie jetzt mit dem Leistungsschutzrecht in Deutschland keinen Fuß auf den Boden kriegen, wobei das meiner Meinung nach überhaupt noch nicht ausgemacht ist, ja. Man kann da sich viel lustig drüber machen, welche absurden juristischen Wolten Springer da schlägt und dass sie und auch die Verwertungsgesellschaft da macht, also wer da so wen rumverklagt und dann im Wettbewerbsrecht versuchen wir quasi dann die Leute jetzt dazu zu zwingen, quasi uns dafür zu zahlen, dass sie zuerst mal dazu zwingen, dass sie unsere Werke nutzen und wenn sie dann nutzen, dann zwingen wir sie mit dem Leistungsschutzrecht dafür zu, dass sie darum zahlen, also dafür zahlen und solche Dinge. Aber in der Vergangenheit war es auch so, wenn man neue Schranken und neue Pauschalvergütungen eingeführt hat, dann hat das oftmals 10 Jahre gedauert, bis das ausjudiziert war. Und das heißt, in der Regel ist es so, dass die Gerichte dazu tendieren, wenn ein Gesetz eingeführt wurde, dem nicht irgendwie jeden Gehalt abzusprechen. Und das heißt, letztlich kann das am Ende trotzdem nicht besonders erfreulich sein, was da rauskommt. Und ich glaube aber, in the long run wollen, glaube ich, auch Springer und Co. lieber eine Schranke, ja, die dann dazu führt, dass zum Beispiel Suchmaschinenbetreiber, ich meine, es geht eh nur um Google in Wirklichkeit, dafür, dass sie Snippets anzeigen, ihnen dann irgendwelche Vergütungen zahlen müssen. Ja. Ich muss persönlich sagen, mit einer Schranke auf europäischer Ebene, die quasi an Plattformen sich richtet, ja, wo für quasi das Teilen von Inhalten oder von Teilen von Inhalten auf diesen Plattformen, wo das einerseits erlaubt wird im Rahmen einer Schranke, die dann aber auf irgendeine Art und Weise vergütet wird von diesen Plattformbetreibern, glaube ich, kann man besser leben als mit dem Leistungsschutzrecht, so wie es jetzt geplant ist.
Ja? Aber meinst du damit kommerzielle Plattformen oder auch Plattformen wie Wikipedia?
Also in erster Linie, also ich denke natürlich und ich glaube, die Gesetzgebung, die derzeit da auf dem Weg ist, die hat vor Augen YouTube, Facebook, Google. Ja, das sind so die kommerziellen Plattformen, die, und das muss man ja auch wirklich zuerkennen, die machen mit Inhalten, die sie nicht produzieren, für die sie keinen Cent ausgeben, die von ihren Nutzerinnen und Nutzern dort geteilt werden, machen die Milliardengewinne. Ja, und das machen sie natürlich nicht nur mit diesen Inhalten, aber auch. Ja. Und ich finde jetzt die Forderung zu sagen, naja, also da zumindest quasi einen kleinen Teil quasi auch wieder in die Kreativindustrie zurückfließen zu lassen, das ist jetzt, finde ich, keine völlig absurde Idee. Ich glaube aber auch, und ich glaube, darauf zielt er die Frage ab, und das habe ich erst in meinem letzten Netzpolitik-Blog-Eintrag zum Urheberrecht, da ging es um Scratch, um diese Programmierplattform für Kinder, die jetzt von der britischen Musikindustrie aufs Korn genommen wurde und wo die quasi alle möglichen Links auf diese, es ist eine Programmierumgebung für Kinder vom MIT, eine Non-Profit-Programmierumgebung, ja, wo Kinder Animationen und Spiele basteln können.
Die ja miteinander teilen.
Und dann miteinander teilen. Und das Teilen ist da kein Bug, it's ein Feature. Ja, also die Leute teilen das, also die Kinder teilen das untereinander und sind stolz drauf und sehen dann, was die anderen gemacht haben, bedienen sich auch dabei. Es steht auch explizit drauf, kopiert Sachen, macht was Neues draus, ja, lernt, indem ihr das damit rumspielt. Ja. Und natürlich nehmen die ihre Lieblingsmusik. Ja, und zu sagen, aber es gibt doch genug freie Musik, ich meine, das ist einfach absurd. Ja. Also auch diese, das kostet auch, da wird kein Musikstück deshalb weniger verkauft. Das sorgt nicht für irgendwie Umsatzeinbrüche der Musikindustrie. Das ist einfach nur cool, ja, dass das möglich ist. Und ich glaube, alle Menschen auf dieser Erde, außer der Musikindustrieverbände, finden das auch cool. Ja. Und jetzt lassen die da diese Links auf diese Scratch-Animationen aus dem Google-Suchindex entfernen, und zwar nicht, und zwar zigtausendfach. Ja. Und ich weiß nicht, wie viele Notice and Takedown-Abmahnungen sie auch da schicken. Aber was man da eben sieht, ist, das ist ganz klar nicht kommerzieller Bereich. Und ich glaube, die klassische Leitunterscheidung, die es im Urheberrecht gab, ja, private Nutzung, da sollen die Leute machen, was sie wollen, das ist uns egal. Und alles, was aber im öffentlichen Raum passiert, das wird verboten, und dafür muss von allen Rechteinhabern, die irgendwo existieren, die Rechte eingeräumt werden. Und ich glaube, diese Leitunterscheidung, die funktioniert nicht mehr. Weil einfach ganz vieles, was quasi privat ist, heute sich im öffentlichen Raum abspielt und selbstverständlich auf YouTube, auch auf nicht kommerziellen Plattformen geteilt wird. Und ich würde sagen, so eine Leitunterscheidung zwischen nicht kommerzieller Nutzung, die auch nicht die Profite schädigt von irgendwelchen Rechteinhabern, und profitorientierter kommerzieller Nutzung. Ich glaube, das würde tragfähiger sein. Auch wenn dann immer kommt, ja, aber im Einzelfall, und dann fällt jedem ein Fall ein, wo diese Unterscheidung schwierig ist. Ja, das mag sein, aber jede juristische Abgrenzung ist im Grenzbereich schwierig. Aber niemand würde sagen, wenn die Bild-Zeitung ein Foto nutzt, dass das nicht kommerziell ist. Das ist völlig klar. Und umgekehrt würde man sagen, eine Programmierseite von einer gemeinnützigen Organisation für Kinder, ja, das ist gemeinnützig. Das ist auch kein Zweifel. Ja. Und ich finde, wenn man diese Unterscheidung stärker machen würde im Urheberrecht, dann könnte man diese Probleme lösen, weil dann würde genau so eine Gebühr, ja, so eine Vergütungspflicht anfallen für alle kommerziellen Plattformen, und sie würde nicht anfallen für Bildungsbereich und für Plattformen wie Wikipedia zum Beispiel.
Okay, was ja ein bisschen konkreter war, ist Geoblocking. Vielleicht beschreibst du noch mal kurz das Phänomen des Geoblockings, bevor wir weitergehen.
Ja, also Geoblocking bedeutet einfach, dass heute, und ich meine, vielleicht viele Hörerinnen und Hörer hier, ist das gar nicht mehr bewusst, weil die sowieso standardgemäß ihre VPNs verwenden und deshalb irgendwie Geoblocking umgehen. Aber, und das ist auch sicher einer der Gründe, warum VPN, also virtuelle private Netzwerke, mit denen man einen anderen Standort effektiv vorgaukeln kann, so boomen. Ja? Weil immer mehr und mehr Anbieter von Inhalten, kommerzielle Anbieter von Inhalten, daran festhalten wollen, Märkte geografisch zu segregieren und sagen, ich will für jedes einzelne Land separat die Lizenzen verkaufen, und deshalb versuche ich anhand der IP-Adresse herauszufinden, ob ein Surfer, der zu mir herkommt, aus diesem Land kommt oder nicht. Und wenn er egal ob der jetzt bei mir bezahlt hat und Kunde ist, ja, wenn der quasi nicht aus dem Land kommt, dann hat er keinen Zugriff auf das Repertoire und wird geblockt. Ja, und das ist halt ärgerlich, vor allem zum Beispiel auch, wenn man dann eben sein eigenes Land verlässt, sei es auf Urlaub, sei es, weil man auf Auslandssemester irgendwo ist, und Abos, die man abgeschlossen hat, wo man Zugriff hat, hat man dann auf einmal weniger Zugriff oder vielleicht auch mehr, wenn man in die USA fährt. Ja. Und zumindest innerhalb der Europäischen Union, ja, soll das einfach unterbunden werden. Also zumindest ist das die Idee, ja, dass man eben überall den gleichen Zugriff hat. Ja, und da gibt es halt Widerstände, die sagen, aber dann können wir das alles nicht mehr zurückverdienen. Ich halte das für absurd. Ich finde, es gibt kein Recht darauf, diese Geosegmentierung um jeden Preis aufrechtzuerhalten. Und was noch dazu kommt, ist, dass ja in Europa ohnehin eine immanente, wenn man so will, Geosegmentierung gibt, nämlich die Sprachen. Ja, und wenn jetzt ein deutscher Film, ja, also der wird, wenn jetzt auch quasi Franzosen den sehen können, ja, who cares, wenn er auf Deutsch ist, ja. Und die französische Sprachversion kann ich ja dann ohnehin wieder separat lizenzieren, wenn der auf einmal sehr erfolgreich ist, der deutsche Film. Das wird wiederum die Deutschen nicht stören, dass die französische Sprachversion erst später verfügbar ist. Also man könnte da über Sprachen gehen, statt über Regionen, und dann kann man immer noch, wenn man unbedingt will, ja, unterschiedlich da versuchen zu verwerten.
Ich erinnere mich noch dran, als Ansip und Oettinger quasi in ihre Ämter kamen, hatten sie Geoblocking, was ja ein sehr plastisches Beispiel ist, auch irgendwie für nicht vorhandenen digitalen Binnenmarkt, wie du eben schon beschrieben hast, quasi angekündigt, das muss weg. Mit ganz klaren Worten. Zumindest bei Oettinger bemerken wir, dass er immer mehr relativiert. Das kann man eigentlich auch in Verbindung setzen mit den wenigen transparenten Lobbykontakten, die er auch auf seine Webseite gestellt hat, obwohl er eigentlich da viel mehr eintragen müsste. Aber das klingt halt jetzt auf einmal so nach dem Motto, ja, also das eine Geoblocking ist schon okay, das andere doch nicht. Wie ist da der Stand?
Ja, das stimmt. Also inzwischen ist es nicht mehr, Geoblocking muss weg. Ja. Also zu Beginn hat auch Oettinger genau dieses Ansip-Wording genommen. Geoblocking ist from the past, das braucht man nicht mehr. Ich stimme dem durchaus zu. Und jetzt ist nur mehr die Rede ungerechtfertigtes Geoblocking. Ja, muss weg. Ja, also, und was ist ungerechtfertigtes? Das öffnet natürlich wieder, also wir kennen das ja aus der Netzneutralitätsdebatte, man fügt einen unbestimmten Gesetzesbegriff rein in so ein, und schon ist alles zahnlos. Überlässt man eigentlich wieder dann den Big Playern zu entscheiden, was dann wirklich eigentlich untersagt ist und was nicht. Aber ich würde sagen, da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Und das ist eben das, wo ich sage, es ist selbst das, was konkret ist, Geoblocking, selbst da wird mit solchen Begriffen gearbeitet und alles andere, ja, da sind es dann wirklich nur Allgemeinplätze. Also man wird darauf warten müssen, bis wirklich jetzt mal endlich ein erster Entwurf vorliegt für eine Reform, was auch zum Beispiel am Anfang großspurig angekündigt wurde von Oettinger und inzwischen eigentlich vom Tisch ist. Oettinger hat gemeint, sehr weitreichend harmonisieren zu wollen. Er hat quasi so wirklich auch zur Disposition gestellt, ob wir nicht eine EU-Urheberrechtsverordnung, was bedeuten würde, dass wirklich eine Vollharmonisierung des Urheberrechts auf europäischer Ebene stattfindet und mit unmittelbarer Geltung, so wie das ja bei der Datenschutzgrundverordnung gerade eben gelungen ist, allerdings auch nach über 10 Jahren, dass man von einer Richtlinie zu einer Verordnung umgeschwenkt ist. Und in Wirklichkeit wäre das natürlich auch für das Urheberrecht sinnvoll. Ja? Weil da kommt vor allem von den Franzosen her immer starker Gegenwind, ja? Die sagen, unser kulturelles Erbe ist bedroht, wobei mir das noch keiner erklären konnte, warum das kulturelle Erbe bedroht ist, wenn es einheitlichen Schutz gibt in Europa, aber auch einheitliche Schranken. Das ist außerdem, das Urheberrecht ist außerdem kein, weiß nicht, regionales Schutzrecht. Ja. Aber das ist auch eigentlich vom Tisch. Ja. Also da, man kann immer noch dankbar sein, dass überhaupt diese Vision eines einheitlichen europäischen Urheberrechts da mal von einer ganz unerwarteten Seite ins Spiel gebracht hat. Ich würde sagen, das hilft schon insoweit, als es jetzt quasi das zu fordern, dadurch wird man nicht mehr zum kompletten Spinner erklärt. Ja, also wenn sogar jemand wie Oettinger das sagt, also komisch, dass ich das jetzt sage, aber dann gibt das sozusagen dieser Idee, zumindest mittel- bis langfristig Vollharmonisierung auch im Urheberrecht zu erreichen, das ist jetzt quasi auf einmal ein diskussionswürdiger, ernstzunehmender Vorschlag.
Aber wenn man es sich mal anschaut, das Europaparlament, EU-Kommission, die Legislaturperiode geht bis 2019. Wir haben schon 2016. Wird da jetzt noch der groß angekündigte große Wurf kommen oder siehst du da eher nur so kleine Splittersachen und man scheut sich wieder, das anzupacken und schiebt es wieder auf die nächste Legislaturperiode? Das heißt, die erste ernstzunehmende Urheberrechtsreform, wenn wir frühestens 2020/21 erleben?
Also ich würde sagen, was wir erleben werden noch unter der Kommission, sind sicher nicht den großen Wurf, aber sind die Dinge, die relativ unkontroversiell sind. Ja, also ich glaube schon, bei Geoblocking werden wir was sehen. Da haben sie sich so weit nach vorne gewagt, da können sie nicht gar nichts liefern. Ja.
Wird das dann eher so sein, dass halt Netflix-Kunden aus jedem Land irgendwie dasselbe in der EU sehen können und nicht wie jetzt irgendwie, dass in Belgien was anderes zu sehen ist als in Deutschland? Oder werden wir dann auch als Frankreich aus dem Urlaub auf die ARD-Mediathek zugreifen können ohne VPN?
Ja, ich glaube, das wird eher passieren. Ich glaube, eher Zweiteres. Ja? Also ich glaube, es wird nicht so sein, dass ein einheitliches Angebot in ganz Europa geben wird. Ja? Also das würde mich wundern. Aber zumindest das Angebot, das man von zu Hause unter Anführungszeichen gewohnt ist, das wird man auch im Urlaub, das wird man auch im Ausland mehr oder weniger mitnehmen können. Ja? Wie man dann damit umgeht, dass Leute vielleicht in dem Binnenmarkt ja theoretisch sich einen Account einfach in einem anderen Land kaufen können und dann nie dort sein. Ja? Da bin ich gespannt drauf, wie man das Problem lösen können wird. Aber wahrscheinlich werden Sie sagen, das werden nicht viele tun.
Ja? Aber werden wir dann in der Lage sein, irgendwie bei Amazon Frankreich im Onlineshop MP3s zu kaufen, wenn die da gerade billiger sind? Weil wie, ich kann bei Amazon Frankreich irgendwie eine CD klicken, ja, ja, und mir die schicken lassen, wenn die da günstiger ist. Wird das auch mit MP3s möglich sein?
Also ich weiß es nicht. Also wie weitreichend das gehen wird. Ich glaube, ehrlich gesagt, eher derzeit glaube ich es noch nicht. Ja, also ich würde eher, ich glaube eben, was ist, womit ich sehr rechne, ist eben diese Sache, dass man sozusagen einen definierten Heimatstaat hat, ja, und diese Heimatstaat, den ich angebe, mit den kann ich quasi dann in ganz Europa hin mitnehmen. Also ich kann quasi auch aus Frankreich im deutschen Shop einkaufen, wenn ich quasi ein deutsches Konto habe. Aber sozusagen, dass ich mit dem deutschen Konto bei französischen Amazon einkaufen kann, wird es wahrscheinlich nicht spielen. Wäre meine Vermutung, aber lassen wir uns überraschen. Ja. Und das andere, was halt passieren wird, ist, aber das ist eben wirklich dann sehr kleinteilig, was ich schon angesprochen habe. Eines der Probleme ist ja, es gibt mit der EU-Urheberrechtsrichtlinie ein einheitliches Schutzniveau in ganz Europa. Ja, das ist, also der Schutz ist vereinheitlicht. Was allerdings nicht vereinheitlicht ist, sind Ausnahmen, Schranken und Bestimmungen. Und die sind aber total wichtig, weil genau dort, in diesen Ausnahmen und Schrankenbestimmungen, dort passiert vieles an Kreativität. Darunter fällt die Ausnahme für Bildung, darunter fällt die Schranke für Zitate, für die Privatkopie. Also ganz vieles von dem, was im Alltag wichtig ist, ist über solche Schranken und Ausnahmen geregelt. Und die sind aber überhaupt nicht vereinheitlicht, sondern die sind optional. Ja, also und gleichzeitig aber ist die Art der Schranken, die man einführen darf, beschränkt. Ja, das heißt, es gibt einen abgeschlossenen Katalog an Schranken. Ich darf mir keine neue ausdenken, die da nicht reinpasst. Und gleichzeitig obliegt es aber den einzelnen Mitgliedsländern, ob sie so eine Schranke einführen oder nicht. Und das führt natürlich zu einer unfassbar zersplitterten Situation. Wenn ich auf Basis einer Schranke in Deutschland etwas ins Internet stelle, weiß ich nicht, ob das in den anderen EU-Staaten deshalb auch erlaubt ist. Ja, das hat ja auch zum Beispiel zur Diskussion rund um Panoramafreiheit geführt, die wir auch letztes Jahr hatten und wo es heute dieses Jahr schon weiterging, mit Leuten, die abgemahnt wurden, weil sie ein Foto von sich und der Meerjungfrau in Kopenhagen irgendwie online gestellt haben. Und in Dänemark gibt es eben auch nur eine sehr eingeschränkte Panoramafreiheit. Und es ist natürlich jetzt eine Nische, aber es ist symptomatisch für eine zersplitterte Rechtssituation. Was da passieren könnte, ist, dass es zumindest steht in diesem Papier der Kommission, einzelne ausgewählte Schranken sollen verpflichtend gemacht werden. Ja. Aber das ist halt wirklich so wenig. Ich muss da schon so lange dran rum erklären, für so wenig, was das am Ende bringen wird. Ja. Also ich glaube, besonders optimistisch darf man nicht sein, dass da jetzt irgendwie so der Durchbruch gelingt. Aber ich glaube, was schon positiv ist, glaube ich, und das ist schon eher das was vielleicht, um das nicht zu depressiv klingen zu lassen, was am Tisch steht, mit Ausnahme vielleicht von dieser Schranke, und selbst die ist für Plattformen, ja, so als Ersatzleistungsschutzrecht, aber selbst die ist nicht so schlimm wie das Leistungsschutzrecht, geht eigentlich tendenziell ein bisschen in die richtige Richtung. Also es sind keine krassen Verschlimmerungen jetzt geplant. Natürlich heißt Rechtsdurchsetzung muss gestärkt werden, aber das ist genauso schwammig wie sonst wo. Ja, und ich glaube, keiner fordert Netzsperren da drin stehen und keiner fordert, also da sind schon viele Dinge vom Tisch, die eigentlich vor 10 Jahren noch irgendwie der heiße Scheiß waren.
Sind sie das wirklich? Weil, sagen wir mal, die letzten 10 Jahre, also eigentlich bis ACTA, so 2012, war eigentlich Rechtsdurchsetzung immer die größte Gefahr. Man hatte so ein veraltetes Urheberrecht und hat es irgendwie auf Teufel komm raus versucht, irgendwie durchzusetzen mit immer härteren, drakonischeren Maßnahmen. Und jetzt haben wir die Situation, dass halt seit 3 Jahren sich da keiner so wirklich mehr dran gewagt hat mit der weiteren Verschärfung. Aber gerade wir in Deutschland haben wir die Situation, wir haben eine riesige Abmahnindustrie geschaffen, die es ja nirgendwo anders gibt. Mhm. Und wo ja offensichtlich auch kein Rückbau stattfindet. Und wir haben jetzt dieses BGH-Urteil zu Netzsperren, wo die, ich glaube, die GEMA irgendwie durchgeklagt hat. So, das heißt, wir haben eine hohe Gerichtsentscheidung, die halt sagt, naja, also in bestimmten Fällen sind Netzsperren okay.
Wenn es kein anderes zumutbares Mittel gibt und so.
Genau, aber das war trotzdem irgendwie, las ich fast wie eine Anleitung, wie man zukünftig irgendwie Netzsperren auf breiter Front irgendwie einführen kann bei Urheberrechtsverletzungen.
Ich will jetzt nicht sagen, dass das hilfreich war, also vom BGH. Aber ich habe mich jetzt vor allem auf die europäische Ebene bezogen. Ich finde, wie du sagst, das Abmahnwarnwesen Abmahnunwesen in Deutschland ist eigentlich ein Sonderfall. Also so schlimm wie in Deutschland ist es nirgends in der EU. Ja? Und ich glaube auch, dass, aber das könnte man in Deutschland ja lösen. Ja? Nur irgendwie hat man das irgendwie bisher einfach nicht angepackt. Ja? Also ich wäre total der Meinung, dass es so wie in den USA ein System geben müsste mit, und das ist jetzt auch nicht fehlerfrei, wirklich, wirklich nicht, aber der erste Hinweis muss kostenfrei sein. Ja? Also im Sinne von, bekommt eine Mail und wenn man dann quasi dann nicht reagiert, okay, aber so prinzipiell.
Ja, so. Aber meinst du damit jetzt irgendwie Notice and Takedown oder meinst du Five Strikes?
Nein, ich meine überhaupt keine Three Strikes oder Five Strikes oder Six Strikes Regel, sondern ich meine damit Notice and Takedown, wie es im US-Copyright gibt, dass man zuerst mal, der erste Hinweis muss mal kostenlos sein und dann erst kann man diese krassen Keulen auspacken oder selbst wenn, also ich finde, was auch so unverhältnismäßig ist, ist einfach die Höhe der Summen, die da eingefordert werden. Ja. Und das betrifft auch wirklich auch so Fragen von illegalen Downloads und so weiter. Oder ich finde, das ist einfach es gibt auch sehr schöne andere Urteile, ja, die da wirklich ausrechnen, wie hoch der Schaden eigentlich sein kann. Wenn man einen durchschnittlichen Breitbandanschluss zugrunde legt und die durchschnittliches Nutzungsverhalten sich zugrunde legt, und das machen Juristen, sie legen durchschnittliche, den Marsmenschen legen sie zugrunde, nicht den Mars, sondern den Marsmenschen, der quasi, wie würde sich ein durchschnittlicher Nutzer verhalten, ja, und wie macht er das? Und wenn man da wirklich dann anschaut, wie viel kann überhaupt übertragen werden? Wie lange ist so eine BitTorrent-Datei überhaupt verfügbar? Ja? Und wenn man sich dann anschaut, wie viele Leute können im Durchschnitt eigentlich so einen Film dann kopiert haben? Wie hoch kann dann der Schaden sein, der da wirklich entstanden ist? Dann kommt man auf Beträge, die sind weit, weit niedriger als das, was heute da standardmäßig von Anwälten gefordert wird. Einfach nur, weil das ein Businessmodell ist für die. Ja? Und das heißt, da kann man an zwei Ecken ansetzen. Einerseits kann man nur hoffen, dass sich diese wirklich guten Urteile, die es da gibt, dass die sich durchsetzen, dass das quasi Standardrechtsprechung wird. Also wirklich auch von Seiten der Rechtsprechung könnte man da schon viel tun. Ja, ein bisschen habe ich das Gefühl, gab es da auch so ein Wachrütteln durch letztes Jahr durch so durch Abmahnungen, die eigentlich widerrechtlich waren, ja, wo eigentlich den Richtern was durchgerutscht ist, ja, weil sie nicht mehr genau geprüft haben. Und das war schon mal hilfreich. Ja, und man könnte natürlich auch als Gesetzgeber, wenn man wirklich will, das abstellen.
Ja. Genau, aber es gab ja, ich glaube, zwei Gesetzesinitiativen zur Deckelung von Abmahngebühren. Erstmal, glaube ich, nur damals von Brigitte Zypris, dann von Lothar Schnarrenberger, die sich beide als zahnloser Tiger in der Praxis gezeigt haben. Wäre es da mal Zeit für einen dritten Anlauf?
Also ich würde sagen natürlich, aber realistischerweise wird das nicht mehr kommen. Warum sollte er sich das antun, der Maas? Man merkt schon, der ist da sehr strategisch. Der will eigentlich Gewinnerthemen da sie haben. Und beim Urhebervertragsrecht kann er für sich in Anspruch nehmen, da stelle ich mich auf die Seiten der Künstler. Hat er eigentlich reingespalten auch in diese Front aus Künstlern und Verwertern. Und das ist ihm gar nicht so schlecht gelungen, würde ich sagen. Im Sinne von sowohl der Entwurf ist nicht so schlecht, als auch da sich auf die Seite der Kunstschaffenden zu stellen. Ja? Und da gab es zwar jetzt dann auch irgendwie so einen offenen Brief, aber der war ja schon wirklich an der Grenze zur Peinlichkeit, wo ein paar wenige Künstler eigentlich dann gesagt haben, unsere armen Verlage, ja, aber ich verstehe auch nicht, warum die das gemacht haben. Aber gut, ist auch nicht wirklich, hat nicht wirklich verfangen. Und Wissenschaftsschranke, Bildungsschranke kann man auch quasi gut verkaufen. Ja, das ist was ja, für Forschung sein, für Bildung sein, das ist jetzt passt zu dem Ganzen und die Richtlinie zu Verwertungsgesellschaften umsetzen, was kann man da falsch machen? Das ist eher auf europäischer Ebene eigentlich mehr oder weniger ausverhandelt. Und diese Abmahngeschichte sich wieder anzutun, was hat man davon? Ja, wenn man es nicht ganz wegkriegt, ist man der Buhmann, gleichzeitig man hat dann nur quasi eher was zu verlieren aus Perspektive vom Maas. Und deshalb glaube ich, wird er nichts machen.
Aber ist das nicht ein Dilemma dieser ganzen Urheberrechtsdebatte, dass viele Politiker, wenn nicht fast alle Politiker, sich da nicht ranwagen, damit der Status quo zementiert wird, weil alle Angst haben, sich irgendwie, also dass das für alle ein Minenfeld ist, sich mit irgendeiner Seite zu verscherzen und deswegen nichts passiert?
Also einerseits stimmt das. Andererseits, um auf das zurückzukommen, warum habe ich etwas salopp gesagt, so die ganz großen Keulen, Netzsperren, 3, 4, 5, 6 Strikes und so sind auf europäischer Ebene eigentlich jetzt gar nicht so das große Thema. Ja, da gibt es ja andere Aspekte, wo da herum diskutiert wird, Haftungsprivileg von Providern und so, ja, und inwieweit sich jemand wie YouTube darauf berufen kann und so. Aber das hängt schon mit ACTA zusammen. Also das hört man wirklich jedes Mal, wenn man in Brüssel ist. Ja, dann ist immer das Thema, es darf auf keinen Fall wieder wie ACTA werden. Oder und jedes Proposal, jeder Vorschlag wird abgeklopft drauf, könnte das wieder ein ACTA werden. Also der ACTA-Schock sitzt denen dort noch immer in den Knochen und ich würde sagen, das ist ein gutes Ding. Ja, weil das, das hilft da in dem Sinne. Ja. Es sorgt aber natürlich automatisch noch nicht dafür, dass deshalb das Richtige passiert. Und es gibt ja halt immer noch auch Länder und Lobbys, die sagen, kein Fußbrett in Urheberrechtsreformen. Ja. Also das hat man auch bei der EU-Konsultation zum Urheberrecht gesehen, dass einfach viele Akteure, vor allem die Verleger und Verlage, und auch die sind nicht alle gleich. Ja. Also ganz besonders schrecklich sind die Wissenschaftsverlage. Ja. Rund um Elsevier in meinem Jahresrückblick für 2015 habe ich ja versucht, Star Wars-Metaphern zu finden für die verschiedensten Vorkommnisse im Urheberrecht letztes Jahr. Und der Imperator, also wirklich der Oberbösewicht im letzten Jahr und eigentlich auch davor und überhaupt, ist Elsevier. Ja, also ein Wissenschaftsverlag, der Renditen von 30-40%, das muss man mal vor Augen halten, damit macht, dass er sein Monopol ausnutzt und sinkende öffentliche Bibliotheksbudgets quasi abgreift, ja, mit Knebelverträgen, mit Bundles, die niemand haben will, und mit Inhalten, für die sie nichts zahlen, die quasi von öffentlich finanzierten Forscherinnen und Forschern geschrieben, begutachtet und so weiter werden und auch teilweise formatiert werden. Und das Ganze verkaufen sie dann an öffentlich finanzierte Bibliotheken zurück. Das ist ein System, das ist nur noch grotesk. Ja. Und die wollen natürlich, dass sich möglichst nichts ändert. Ja. Und ich würde sagen, das ist schon so. Und das mit dem Minenfeld, was du sagst, dass sich Politikerinnen und Politiker da fürchten, das ist so. Ja. Das ist in manchen Sicht gut, wenn es da verhindert, irgendwie zu kreativ zu werden, wenn es darum geht, irgendwie verlinken zu bestrafen. Aber das ist natürlich schlecht, wenn es darum geht, überfällige Anachronismen und Unzeitgemäßheiten, schreckliches Wort, des Urheberrechts zu beseitigen. Ja, also ich würde sagen, das ist auf jeden Fall ein Dilemma.
Ja, ich glaube, über das Urheberrecht kann man noch stundenlang weiterreden, aber es gibt noch spannendere Themen. Die Wikipedia feierte 15. Geburtstag und Wikipedia gehört ja auch zu deinen Forschungsgegenständen. Wie ist denn dein Zwischenfazit zum Geburtstag?
Ja, also die Lieblingsmetapher aller Presserückblicke war natürlich auf der Hand bei 15 Jahre Wikipedia in der Pubertät und ich meine, muss sagen, es ist natürlich jetzt zum Geburtstag irgendwie nicht dramatisch viel Neues passiert, sondern eigentlich, es wurde halt wieder mal diskutiert, was man ja schon seit Jahren jetzt beobachten kann, dass Wikipedia einfach an regelmäßigen Autorinnen und Autoren verliert. Ja? Und das ist für ein digitales Projekt, das eigentlich noch nicht so alt ist, eigentlich natürlich ein Warn- und Alarmsignal. Vor allem auch, wenn man sich ansieht, dass auch zum Beispiel auch in Deutschland hat sich halt wirklich die Anzahl der Autorinnen und Autoren, die regelmäßig schreiben, wirklich um ein Drittel reduziert. Ja, das ist echt nicht wenig, ja. Weil wenn man sich ansieht, so viele Leute sind das auch nicht, es kann jeder mitschreiben, aber regelmäßig tun es dann jetzt trotzdem nur so 5.000-6.000. Ja, das ist jetzt natürlich viel einerseits, aber andererseits eben, wenn man sich anschaut, wie viele Artikel es allein in Deutsch gibt, ja, nicht so viel. Und vor allem, wenn man sich vorstellt, wie viel es eigentlich noch zu schreiben gäbe, ja, weil natürlich die in der deutschen Wikipedia viel, ganz, ganz viele Artikel, wozu es in Englischen zum Beispiel Artikel gibt, noch nicht existieren. Also es gäbe schon was zu tun. Und man hätte, und da rede ich noch nicht davon, wie veraltet die Wikipedia in der Artikel teilweise sind. Ja, also Markus, dein Wikipedia-Artikel zum Beispiel, da schaue ich manchmal hin, der ich glaube, die Netzpolitik-Affäre Landesverrat hat da geholfen, den abzudaten.
Ja, aber auch nur, indem es ergänzt wurde, aber da stehen noch teilweise Sachen drin, die schon vor Jahren irrelevant waren und die keiner raus, also ich kann sie ja nicht rausnehmen.
Genau.
Also wenn jemand zuhört, kann mal jemand meine Seite aktualisieren, weil es ist immer ein bisschen peinlich, man sitzt auf einer Veranstaltung und die Moderatoren sind dann meist nur so vorbereitet, dass sich die Wikipedia-Seite ausdrucken und fangen dann an, die vorzulesen und ich sitze da und denke mir so, Gott, oh Gott, oh Gott, das ist ja vor Jahren schon nicht.
Okay. Ich war da bisher fein raus, weil.
Du bist nicht relevant genug?
Zwei Tage noch. Also in den okay. Relevanzkriterien der Wikipedia steht nämlich, Hochschullehrer an anerkannten, also oder Professoren an anerkannten Hochschulen, ja, sind jedenfalls relevant. Ich lese das einfach, yeah, ich bin relevant. Dann steht aber in Klammer dahinter, Ausgenommen Juniorprofessoren.
Also du hast keine Wikipedia-Seite?
Und das heißt, ich war bisher nicht relevant. Ich meine, keine Ahnung, ob ich irgendein anderes Relevanzkriterium erfülle.
Ja, natürlich, weil du halt in überregionalen Medien zitiert wirst. Ich hatte auch mal so eine Relevanzdebatte vor ein paar Jahren, wo dann auch argumentiert wurde, von den einen nicht relevant, andere meinten, aber der wird ja schon als Experte irgendwo zitiert. Und ich glaube, das war der Grund, warum dann meine Seite drin blieb.
Ja, ich weiß nicht. Also auf jeden Fall steht, wenn ich quasi ab 1. Februar dann eine ordentliche Professur habe an einer anerkannten Hochschule, dann wäre ich quasi von einem Tag auf den anderen relevant. Heißt aber nicht, dass irgendjemand auch was schreibt. Ich muss sagen, ich bin nicht sicher, ob ich eine haben will. Der Dirk Franke, ein befreundeter Wikipedianer von mir, der hat mal gesagt, er würde gerne mal einen Vortrag halten dazu, also zum Thema, ich bin unglücklich, weil ich eine oder keine Wikipedia-Seite habe, weil er sagt, beides ist extrem häufig. Leute haben eine Wikipedia-Seite, sind extrem unglücklich damit, weil natürlich, sie werden gegoogelt, ja, und das ist natürlich die erste Seite, die alle Leute lesen. Und wenn eben, so wie du sagst, wenn da Sachen drinstehen, die man selber irgendwie doof findet, ja, dann ist man unglücklich damit. Umgekehrt gibt es Leute, die hätten gerne eine Wikipedia-Seite und kriegen keine oder so. Oder ja, keine Ahnung. Also ich muss sagen, ich finde das sehr ambivalent. Ich bin nicht sicher, ehrlich gesagt, ob ich eine haben möchte. Aber ich werde es auch überlegen, wenn ich eine kriege.
Ich glaube, der Klassiker ist, wenn ich mich so mit Leuten in den letzten Jahren unterhalten habe, die eher Probleme hatten, das war dann, dass man zum Beispiel ein öffentliches Amt ausfüllt und dann irgendwas mal einen Satz irgendwo eine Kontroverse ausgelöst hat und die halt dann total unglücklich sind, dass sie seitdem irgendwie Leute haben, die sie überhaupt nicht mögen, die aber dann irgendwie die halbe Wikipedia-Seite an diesem einen Satz ausnudeln, die man einmal irgendwann gesagt hat und es in gar keinem Verhältnis zum ganzen Lebenswerk steht, weil es irgendwie da nicht zu finden ist und dass sie deswegen immer wieder daran erinnert werden, wenn sie dann auch auf so einer Veranstaltung sitzen und dann die Wikipedia-Seite vorgelesen wird als Einleitung. Dass offensichtlich viele Leute sehr beschäftigt, weil man darf ja selbst nicht reingehen, das abändern, das wird ja sofort wieder kritisch gesehen.
Klar, also seine eigene, es gibt irgendwie so den Code of Honor, man schreibt nicht seine eigene Wikipedia-Seite. Ja? Das ist Self-Promotion ist wirklich ein No-Go. Dass viele Leute das trotzdem machen oder probieren oder gerade irgendwie obskureren Themen trotzdem irgendwie Leute, und man merkt es auch bei manchen Wikipedia-Seiten, das ist ganz klar, das hat der Typ selber geschrieben oder so, weil das gibt sonst nicht. Ja, also aber ich werde einen Teufel tun, da irgendwie. Aber
ich glaube, wir checken eine neue Wikipedia-Seite bitte, zu deinem.
Ich habe ein bisschen Angst davor, ehrlich gesagt. Ja, nee, aber zurück zum Thema. Also das wurde natürlich jetzt alles nochmal wieder diskutiert. Hinzu kommt, dass es derzeit schon ziemlich rund geht. Ja, also schon länger, und das ist ja auch was mich in meiner Forschung jetzt, wie gesagt, ich bin Organisationsforscher und eines meiner Themen ist schon dieses Verhältnis von formalen Organisationen, digitalen Communities, Gemeinschaften. Das ist ein Phänomen, das meiner auch immer wichtiger wird, auch für Unternehmen, aber natürlich auch für gemeinnützige Plattformen, und Wikipedia ist da ja wirklich, also toll, also was man da an Dynamik, also aus Forscherperspektive, was man da alles irgendwie beobachten kann an Dynamik und an Streit und an Schwierigkeiten und an Aushandlungsprozessen. Ja, also das ist natürlich ein großes Governance-Experiment. Ja, also wie trifft man Entscheidungen? Wie schafft man Wandel in so einer Organisation, der auch dann akzeptiert wird? Der muss aber akzeptiert werden, weil ja die gesamten Inhalte von diesen Freiwilligen kommen und so. Und das ist wirklich keine einfache Frage. Und ich muss sagen, ich beneide ja quasi so die Führungsspitze von der Wikimedia Foundation überhaupt nicht um ihre Jobs. Ja, die sind hart. Ja. Allerdings muss man sagen, so ein richtig glückliches Händchen haben sie da im letzten Jahr noch nicht gezeigt. Also die Softwareentwicklungsprojekte der Wikimedia Foundation in den USA, die dauern sehr lange, und dann am Ende ist die Qualität meistens trotzdem nicht so gut, dass die Wikipedianer und Wikipedianer sagen, ja, endlich gebt uns den neuen Visual Editor. Ja, sondern im Gegenteil, der erzeugt manchmal dann so viele Fehler, dass die wenigen Freiwilligen noch mehr Arbeit haben. Kann man auch verstehen, dass die dann nicht happy sind, wenn man sagt, aber das ist jetzt trotzdem Standard.
entwickelt.
So in die Richtung, das sorgt für Unmut. Kann ich total nachvollziehen. Muss auch sagen, die Wikimedia Foundation sagt immer, ja, aber es ist so schwierig, wir sind da im Silicon Valley und da kosten die Entwickler so viel und wir kriegen um das, was wir zahlen können, keine guten Entwickler. Da muss man schon fragen, warum seid ihr dann nochmal nach San Francisco gezogen? Warum müsst ihr dort sein, wo alle sind? Und es gibt mehr Gründe, die eigentlich sagen, das war eigentlich vielleicht nicht die beste Idee, Weil wenn man sich ansieht, was ist eigentlich das einzige wirklich erfolgreiche neue Ding, das die Wikimedia Foundation hochgezogen hat in den letzten Jahren, das ist Wikidata. Ja, also der Versuch, Datenbestände, die frei verfügbar sind, zu vernetzen und auch zum Beispiel Wikipedia-Artikel, die Datenbestände automatisch abzudaten und so. Wo wurde das entwickelt? In Berlin. Ja, also da ist sicher, werden die, also was ein Entwickler in Berlin kostet, verdient auch mehr wahrscheinlich als irgendwie in anderen Berufen, aber sicher viel weniger wie ein Entwickler im Silicon Valley. Ja. Und die Qualität offensichtlich nicht so schlecht, weil das Projekt wurde fertig und wurde eigentlich, gibt es kaum Kritik daran. Ja. Also wie gesagt, da liegt einiges im Argen und jetzt gerade wieder gibt es ständig Troubles um die Mitglieder in dem Vorstand der Wikimedia Foundation. Das ist ja eigentlich so ein ehrenamtlicher Vorstand, 10 Leute, die mir auch leid tun eigentlich, die haben auch einen schweren Job, ja. Die sollen da dann, die Hälfte von dort ist aus dem Vorstand selbst irgendwie berufen. Da fragt man sich schon, warum müssen das lauter so Silicon Valley-Typen sein, ja. Also, das ist so einfach.
Google Manager und so.
Wobei einer, der jetzt gerade wieder zurückgetreten ist, nachdem er irgendwie reinkam und der hatte irgendwie schon irgendwie einen schlechten Ruf, was Mitarbeiterführung betrifft und so. Dann kam der rein, dann gab es Proteste in der Community, die hatten irgendwie so, sie können ihn nicht abwählen, aber haben halt irgendwie so eine Petition gestartet. Jetzt hat er, wenn ich am Laufenden bin, kürzlich dann von selber gesagt, okay, na gut, dann gehe ich. Aber ganz allgemein sind da so diese so Startup-Silicon Valley-Leute. Das ist die eine Hälfte und die andere Hälfte sind halt Community-gewählte Mitglieder. Und die sollen da irgendwie so das irgendwie formal führen, aber in Wirklichkeit wissen wir, wie es doch ist. Ganz entscheidend ist der Office, die Headquarter-CEO, ja, das war eben lange Zeit Sue Gardner und ich würde sagen, die hat echt einen Professionalisierungsschub für Wikipedia bedeutet. Ich würde sagen, Sue Gardner ist schuld, dass Wikimedia heute vor allem gefragt wird, was macht er eigentlich mit dem ganzen Geld? Vorher hat das keiner gefragt, weil da gab es kaum Geld, da war eher die Frage, hey, kriegt ihr nicht mal eure Server gebacken? Warum gibt es da Ausfälle? Das kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Wikipedia steht finanziell jetzt gut da. Aber nachdem Sue Gardner jetzt weg war, ihre Nachfolgerin, hat es bisher noch nicht geschafft, irgendwie da irgendwie Profil zu zeigen, das zu schärfen. Ein bisschen
farblos, ja.
Es gibt, was man so hört, auch schon starken Kritik an ihr. Und wie gesagt, ständig gibt es Streit mit dem Board. Das ist halt alles irgendwie, ja, das ist aber interessiert ja eigentlich den normalen Wikipedia-Nutzer überhaupt nicht, ja, zu Recht. Ja, also das ist natürlich was aber die ganzen Freiwilligen interessiert, ja, die da mitschreiben, weil die eben von Entscheidungen dieser Foundation eben betroffen sind, weil die Software von dieser Foundation eigentlich übernommen wird und auch die Softwareentwicklung und die Weiterentwicklung und ja, also das ist sozusagen so eine Konfliktlinie, ja, und ich würde sagen, da ist in den letzten Jahren das Misstrauen, das wechselseitige Misstrauen zwischen den Hauptamtlichen vor allem denen im Silicon Valley, aber auch selbst in Deutschland gab es ja auch Drama in den letzten Jahren teilweise. Da wurde ja auch der Vorstand quasi vorzeitig vom Präsidium eigentlich, man hat sich dann geeinigt, aber sein Vertrag beendet. Aber man muss sagen, der Nachfolger, da ist die Nachfolge besser gelungen, glaube ich. Also Christian Rickerts, der neue Vorstand von Wikimedia Deutschland, hat bisher zumindest noch eher für Zustimmung überall gesorgt. Also Wikimedia Deutschland ist, würde ich sagen, relativ professionell, aber auch da ist es so, dass immer wieder Diskussionen gibt, wofür gebt ihr unser Spendengeld aus, wir erwirtschaften das und was macht ihr eigentlich damit? Ja? Aber es ist gar nicht so einfach. Was ist, wenn man die Regel hat, für Wikipedia-Artikel schreiben darf nicht bezahlt werden, an dem wird nicht gerüttelt, das ist ein Dogma, finde ich, auch vernünftig, ja.
Weil sonst steht man vor dem Problem zu berechnen, wer kriegt was
und. Ja, nicht wie nur das. Es gibt, also da bin ich jetzt als Organisationsforscher, würde ich sagen, es wäre die bescheuertste Idee aller Zeiten. Man spricht in der Motivationsforschung, Personalforschung von Crowding-Out-Effekt, ja. Also wenn Leute etwas aus intrinsischer Motivation heraus tun, und das tun ja immer noch sehr, sehr viele Leute. Sie schreiben bei Wikipedia mit aus den verschiedensten Gründen, weil sie einfach ein Thema interessiert, weil sie es Spaß macht zu schreiben, weil sie ihr Wissen gern teilen, weil sie das Thema wichtig finden, warum auch immer. Ja? Aber auf jeden Fall intrinsisch motiviert machen sie das. Und wenn man dann dafür ein bisschen Geld anbieten würde, dann würde das, und da zeigen ganz viele Studien, das ist, dass wenn man für Dinge, die vorher intrinsisch motiviert getan wurden, dann extrinsische Anreize quasi bietet, dann zerstört das erstens die intrinsische Motivation. Die Leute machen es dann nur noch, wenn sie bezahlt werden. Und gleichzeitig ist quasi ein geringer extrinsischer Anreiz. Also wenn man nur ganz wenig zahlt, führt sogar teilweise zu Demotivation, weil man dann quasi für die Leistung, die man dann bringt, unterbezahlt sich fühlt.
Aber wie ist das mit der freien Softwareentwicklung? Die war ja auch früher eigentlich komplett irgendwie ehrenamtlich, dann fingen dann wichtige Projekte an, wichtige Maintainer oder sonst wie zu finanzieren, damit die sich hauptberuflich darum kümmern konnten.
Ja, bei Linux ist es so, wenn ich am Laufenden bin, jetzt aus dem allerletzten Stand weiß ich nicht, aber 50% des Linux Source Codes wird von professionellen Entwicklerinnen und Entwicklern beigesteuert, aber immer noch, wenn es wahr ist, 50% von Freiwilligen. Ja. Ja, ich meine, ob so ein Nebeneinander von quasi bezahlten Autorinnen und Autoren und nicht bezahlten, ob das für Wikipedia ein gangbarer Weg ist. Ich würde es mal so sagen, wenn der Editor schon so weitergeht, dann kostet es nicht mehr viel, die Verbleibenden anzustellen. Keine Ahnung, das ist jetzt nicht ganz ernst gemeint. Ich würde sagen, aber natürlich, theoretisch wäre es auch denkbar, dass man sagt, man gibt dieses Dogma auf. Ich würde es derzeit nur einfach nicht empfehlen. Also ich finde, dazu finde ich, funktioniert es viel zu gut. Und da muss man schon sagen, diese Softwareentwickler, die du sagst, das sind voll bezahlte Entwickler, die super verdienen. Das ist das, was ich meine. Also was nicht funktionieren würde, wäre zu sagen, dann geben wir ihnen halt ein paar Cent oder ein paar Krümel. Dann kriegen die halt die Wikipedia, als Anerkennung geben wir ihnen ein paar hundert Euro im Jahr, ja, den Vielschreibern. Und das würde nicht funktionieren. Ja. Natürlich könnte es funktionieren, dass man sagt, hauptamtliche Autorinnen und Autoren, die auch wirklich dann bezahlt werden wie hauptamtliche Autorinnen und Autoren. Und dann gibt es noch Freiwillige, die dazu schreiben, so funktioniert der Netzpolitik. Ja, also es gibt ein Kernteam bei Netzpolitik, das bekommt nicht viel, aber wird bezahlt. Und dann gibt es Leute, die schreiben aus Spaß und der Freude, so wie ich. Und das funktioniert auch. Ja, aber was nicht geht, glaube ich, ist, oder was schwierig ist, und da zeigen viele Experimente so als unzureichend empfundene extrinsische Anreize, quasi sind dann sogar demotivierend, ja, und führen dazu, dass weniger beigetragen wurde als vorher, wo gar nichts gezahlt wurde. Und man muss dann schon wieder viel mehr zahlen, damit mehr beigetragen wird als vorher, wie gar nichts gezahlt wurde.
Okay, aber wie geht jetzt die Wikipedia-Community damit um? Also es gibt ja verschiedene Zahlen so zum 15. Geburtstag. Einerseits, es gab noch nie so viele Spenden wie bisher. Trotzdem merkt man, dass das Wachstum der Zugriffe gar nicht mehr so groß ist wie vorher, und das scheint einen Zusammenhang zu geben, beispielsweise mit Wikidata, dass halt Daten strukturiert bereitgestellt werden, und wenn man halt bei Google irgendwas eingibt, dann kriegt man halt teilweise schon die Informationen aus der Wikipedia da bei Google angezeigt, ohne draufklicken zu müssen, dass das so als Gefahr gesehen wird, und dann gehen die Autoren zurück. Das sind also mal drei Parameter, die irgendwie ein bisschen,
Ich würde sagen, das mit den sinkenden Zugriffszahlen. Erstens kann man das wirklich ziemlich gut damit erklären, dass heute Google in der Suche bereits Dinge anzeigt auf Basis von Wikipedia-Daten, und dass wir zunehmen in dem Maße, in dem Wikidata erfolgreich ist. Das sehe ich überhaupt nicht als Problem an. Da finde ich einfach, da ist dieser Maßstab, der Qualität, also quasi der Erfolgsmaßstab, wie viele Zugriffe gibt es bei Wikipedia, das ist, finde ich, der falsche Maßstab. Weil ich finde, wenn es um freies Wissen geht, ja, und das ist ja die Idee von Wikipedia, Wissen möglichst frei, und das heißt auch frei nutzbar, in verschiedenen Kontexten nutzbar, zugänglich zu machen, dann finde ich, ist es eher, auch da, it's not a bug, it's a feature, wenn diese Daten dann in anderen Kontexten verwendet werden, wenn das auch dazu führt, dass die Wikipedia-Lektüre-Nutzung zurückgeht, ist es kein Problem. Ich finde, das Wissen ist verfügbar und es ist freier verfügbar als vorher und so weiter.
Aber
und
weniger Menschen werden darauf aufmerksam, dass man das Wissen auch mitgestalten kann. Das ist ja so ein Argument.
Das ist das Argument, dass das vielleicht dazu führt, dass dann weniger Leute mitschreiben, weil sie überhaupt weniger Leute auf die Seite kommen. Aber da muss man sagen, wenn das Hauptproblem wäre, ja, dann wäre der Autorenschwund erst jetzt vor kurzem eingetreten, wie diese Zugriffszahlen, weil die Zugriffszahlen sind ja, das ist ja das Spannende eben, die Zugriffszahlen sind durch die Decke gegangen. Und zwar, also der Autorenschwund hat begonnen 2007, das sind bald 10 Jahre, ja, also jetzt 9 Jahre her, dass der Autorenschwund eingesetzt hat. In der Zeit sind aber die Zugriffszahlen immer noch steil nach oben gegangen.
Kann man das so sagen? Gibt es da Zahlen zu, dass seit 2007 irgendwie die meisten aktiven
Autoren... Nee, da ganz klar, kann man ganz schön nachvollziehen. Also das ist ja das Schöne bei Wikipedia, dass, also wiederum aus Forscherperspektive gesprochen, dass ja die Statistiken alle da sind, und man kann wirklich nachvollziehen, 2007 ist ein Knick. Dann ist es zuerst stagniert und dann ging es überhaupt nach unten.
Warum?
Ja, da gibt's viel Forschung auch dazu, ja. Also, was 2007 passiert ist, man hat stärker, also es gibt auch nach Sprachversion unterschiedliche Erklärungsansätze. Und ich würde sagen, viele verschiedene Erklärungsansätze sind also ein Teil der Erklärung. Was auf jeden Fall mit eine Rolle spielen dürfte, ist, dass man viel stärker auf Bots, auf Algorithmen gesetzt hat, die dabei helfen, den Artikelbestand zu pflegen. Das hat aber zwei Effekte. Das hat einerseits den Effekt, dass viele einfache Tätigkeiten, die vielleicht Einstiegstätigkeiten waren, wegfallen. Es hat andererseits den Effekt, dass viele Dinge, die Autorinnen und Autoren, die neu sind, ja, machen, dass die, wenn die werden von diesen Bots als Vandalismus interpretiert und sofort wieder rückgängig gemacht, was natürlich auch sehr demotivierend ist. Ja. Das ist vor allem in der englischen Wikipedia ein Problem. In der deutschen ist das nicht ganz so problematisch. Also das heißt, das ist schon mal was diese stärkere Automatisierung hat einerseits geholfen, die Artikelqualität hochzuhalten, gleichzeitig aber es schwerer gemacht, einzusteigen in die Wikipedia. Das ist auf jeden Fall eine Erklärung. Das zweite ist, das Regelwerk wurde immer komplizierter. Ja, also früher war es einfacher einzusteigen in der Wikipedia. Es gab noch nicht so ein ausgefeiltes Regelwerk, nicht so ausgefeilte Relevanzkriterien. Natürlich war es auch leichter, weil viele einfache, wenn man so will, Artikel noch nicht geschrieben waren. Aber das ist nicht der Hauptgrund. Und ich würde sagen, vor allem auch in Deutschland ist es so, dass teilweise sehr stark diese Relevanzkriterien durchgesetzt werden. Man sagt natürlich auch da der Grund, wenn wir komplett auf Relevanzkriterien verzichten und alles zulassen, dann tun wir uns noch schwerer, das zu sichern, Qualitätsprüfungen zu machen und dann haben wir wieder ständig die erfundenen Vulkane und Inseln. Ja? Also ist es schon gut, wenn wir da ein Auge drauf haben. Das hat auch was für sich. Ja? Führt aber dazu, dass viele Leute, die einen neuen Artikel anlegen, zuerst mal in Löschdiskussionen verwickelt werden. Und in meinen Lehrveranstaltungen in der Uni frage ich immer, wer von euch hat schon mal in der Wikipedia mitgeschrieben? Dann geht immer maximal 1 bis 2 Hände nach oben. Und in 9 von 10 Fällen ist die Geschichte, ja, einmal habe ich was, wurde sofort gelöscht. Oder einmal wurde sofort rückgängig gemacht. Also das ist einfach die Standarderfahrung. Und ich kann das wirklich, also reproduzierbar seit Jahren. Immer 1, 2 Leute haben es 1 oder 2 Mal probiert. Und das ist natürlich auch demotivierend. Und bleibt die Frage, warum dann die dabei sind, nicht wenigstens dabei bleiben. Ja, und das ist sicher auch, Leute fangen als Studentin an, haben nachher kriegen Kinder und ich spreche aus Erfahrung, da lässt man das ein oder andere Hobby sein. Und es gibt auch immer wieder Diskussion, dass halt auch vor allem auch Editor, also Autorendiversität ein Problem ist und dass es vielleicht eine sehr männlich geprägte Kultur dort gibt. Das ist auch vielleicht ein Teil der Erklärung. Ja, das ist halt mal sich etabliert und wenn das mal da ist, führt das dazu, dass weniger Frauen hinkommen, was die Kultur wieder so belässt, wie sie ist oder sogar noch verstärkt, was dazu führt und so weiter. Also dass es so eine Art Pfadabhängigkeit gibt. Ja, aber das erklärt vielleicht nicht so den Schwund. Das erklärt, warum es schwer ist, den zu beheben. Ja, und was kann man jetzt dagegen tun? Ich würde sagen, die Wikimedia Foundation versucht mal auf der einen Seite vor allem in dem Bereich etwas, wo sie sich zuständig findet. Was ist das? Softwareentwicklung. Das heißt, man hat gesagt, wir machen diesen Visual Editor, dass man quasi, ohne dass ich Wiki-Syntax beherrsche, mitschreiben kann. Aber dieses Entwicklungsprojekt ist bis heute nicht so, dass das der Standardweg ist, die Wikipedia zu editieren. Zumindest nicht in Deutschland. Das heißt, da kann man sagen, ja, es ist halt doch nicht so einfach. Ja, die Syntax ist inzwischen so kompliziert. Ja, hat bisher noch nicht geklappt. Das Zweite, was man macht, ist, man versucht, das ist jetzt aber auch sehr neu, ja, und da hat einer derjenigen Forscher, die auch diesen Schwund als erstes sehr schön beschrieben haben, Aaron Helfhacker, der arbeitet inzwischen für die Wikimedia Foundation als Researcher, die haben ein System entwickelt, das Änderungen quasi bewerten soll, ist das jetzt wirklich ein Vandalismus? Also schlauer machen soll, einfach diese Bots schlauer machen soll, das helfen soll, zu erkennen, ist das einfach nur ein unbeholfener Neuling, dem wir helfen müssen und zu dem wir besonders nett sein sollen, oder ist das ein Vandale, den wir sofort revertieren? Und da sozusagen quasi diese Bots klüger zu machen, das ist auch eine Strategie, das ist sicher nicht doof, das mal zu versuchen. Aber ich glaube, so alles, was so mit Kultur und Willkommenskultur in der Wikipedia zu tun hat, wird das nicht wirklich beheben.
Aber und wie kann man die
reformieren? Ja, ich meine, ich habe einen Vorschlag gemacht, der gilt als sehr umstritten oder gilt, ich habe mir da einiges anhören dürfen dafür. In einem Gastbeitrag in der Süddeutschen habe ich es auf Netzpolitik schon mal davor mal vorgeschlagen. Jetzt hat man so viel Geld. Ja, und in jeder anderen Internetplattform, wo so viele Leute sich tummeln, ist es völlig selbstverständlich, dass man hauptamtliche Leute hat, deren Job es ist, sich um Umgangsformen, um Community Management zu kümmern. Nur die Wikipedia hat das nicht. Ja. Und ich finde, wenn man beibehält, dass man nicht fürs Schreiben bezahlt, heißt aber nicht, dass man nicht auch Geld in die Hand nehmen kann für Community Management. Ja. Und warum nicht wechselseitiges Vetorecht? Ja, also das quasi die Community sagen kann, okay, wir also mit qualifizierter Mehrheit sagen kann, Den wollen wir aber nicht als Community Manager haben und umgekehrt die Foundation sagen kann, nee, aber den wollen wir nicht anstellen. Aber wenn man so quasi die, auf die man sich einigen kann, ja, dass die, dass es da einfach, und die das auch wollen, dass es da genug Leute gibt, die sagen, okay, ich bin hauptamtlich zuständig, mich drum zu kümmern, dass hier ein netter Umgangston herrscht, ja, dass wir, dass Löschdiskussionen geordnet ablaufen, ja, und solche Dinge, ja. Und das fände ich, zumindest mal ein Versuch wert. Ja, wenn es dann nicht klappt, kann man es eh bleiben lassen. Aber das Geld, um das zu versuchen, wäre da. Die Wikimedia Foundation hat 70 Millionen Dollar einfach nur rumliegen auf der hohen Kante. Ja, also da kann ich viele Community Manager lange anstellen und habe aber immer noch viele Rücklagen. Und ich glaube, also ich würde es zumindest mal probieren. Ja, wäre mein Vorschlag. Der Thorsten Kleins, einer der beschlagensten Wikipedia-Journalisten Deutschlands oder Experten zu Wikipedia, schreibt für Heise recht viel zu Wikipedia und für CT, hat auf meinen Vorschlag geschrieben, ah, das ist eine ganz schlechte Idee, weil das bedeutet nur, dass quasi die jetzigen Sys-Admins, dass wir die auch noch anstellen, die ja teilweise mitverantwortlich sind. Ich weiß nicht. Also ich glaube, da könnte man schon schauen, eben auch gezielt Leute anzuwerben, ja, die aber dann schon auch eben Administratorenrechte bekommen. Weil derzeit ist es so, Wikipedianerinnen, die Leute, die von der Wikimedia angestellt sind, die haben mit Wikimedia nichts zu tun. Und ich glaube, diese starke Trennung, diese starke Arbeitsteilung, ich glaube, die müsste man aufbrechen. Ja, das war mal zeitgemäß, wie die Rechte an Wikipedia noch bei bomis.com, der Firma von Jimmy Wales, lagen. Da war es gut, dass der nicht zu viel mitreden durfte. Aber man hat er trotzdem gemacht. Heute finde ich, wo die Wikimedia Foundation eine professionell mehr oder weniger geführte, gut finanzierte, gemeinnützige Organisation ist, deren eigenes einziges Ziel ist, freies Wissen zu fördern, dann zu sagen, aber keine Mitsprache nirgends, ja, finde ich nicht mehr so zeitgemäß. Aber man sollte wahrscheinlich gleichzeitig auch aufhören, irgendwelche Dotcom-Leute da ins Board zu berufen und vielleicht noch stärker das Ganze einfach Community gewählt zu machen. Ja, also.
Aber kommen wir nochmal, also was ist, wenn dieser ganze Trend weitergeht und immer noch weniger mitschreiben? Was ist, sagen wir mal, der Worst Case in der Entwicklung und was wäre, sagen wir mal, der Best Case?
Also ich würde sagen, der Worst Case, also das ist wirklich laut gedacht, ja, wäre wirklich, wenn die beiden Trends nämlich dabei bleiben, Zunahme der Spenden und Rückgang der Autorinnen und Autoren.
Und damit auch ein Rückgang der Qualität eigentlich. Weil,
oh ja, und auch an der Artikelvielfalt und so weiter. Ich glaube, dann wird man sich für die großen Sprachversionen überlegen müssen, wirklich Redaktionen anzustellen. Ja, die einfach wirklich sagen, die dann vielleicht auch sich spezialisieren, ja, wo einzelne Leute halt bestimmte Tätigkeiten übernehmen. Vandalismusjäger gibt es ja auch jetzt schon, die das freiwillig machen, die sich auf Themengebiete spezialisieren. Das hat, ich sag mal so, mehr Leute wie früher bei der Enzyklopädie Britannica wahrscheinlich ein paar, ja, aber dafür skaliert das ja auch besser. Das wäre der Worst Case für mich, weil das wird nämlich dieses, und wer mitschreiben kann, darf immer noch mitschreiben. Also das Wikipedia-Prinzip wird schon da bleiben, aber es wird wahrscheinlich dazu kommen, dass man sich sehr viel dann ausruht auf diesen und sozusagen dieser auch emanzipatorische Charakter, der aber ohnehin unter Druck ist, muss man sagen, ja, in der Wikipedia, so wie sie heute ist, der würde wahrscheinlich mehr und mehr verloren gehen. Und ja, ich glaube, der Best Case wäre schon etwas, wo halt es gelingt. Ich glaube, exponentielles Wachstum brauchen wir nicht erwarten. Ja? Aber wo man wieder zurückkehrt auf ein leichtes, moderates Wachstum und man irgendwie so zumindest diesen Trendumkehr. Ja,
vielleicht die nächste Generation mal reinholt.
Genau, also das in Wirklichkeit, das ist auch wirklich tragisch, wenn man sich anschaut, Wikipedia gehört zu den meistbesuchten Seiten. 85-90% aller Jugendlichen zwischen 14 und 18 zählen die Wikipedia zu einer ihrer meistbesuchten Seiten, was eigentlich toll ist. Also ich finde, das muss man schon noch immer wieder betonen, ne? Weil ich glaube, deshalb reden wir auch so drüber. Ich meine, ich schreibe ja viel über Wikipedia und ich bekomme da dann teilweise sehr harsches Feedback von Leuten aus der Community, die dann beleidigt sind. Ja, also wenn ich zum Beispiel wieder mal schreibe, dass nur bis zu 16% der Autorinnen oder also weiblich sind, der Wikipedia, so in Richtung, ja, was soll das? Immer diese, also fühlen sich dann angegriffen, individuell, also ich mache das ja freiwillig und dann muss ich mich da auch noch quasi so kritisieren lassen dafür. Und ich verstehe das total, weil natürlich, wenn ich da meine ganze Freizeit reinstecke und dann bekomme ich nur Undank, so sinngemäß, dass das frustriert, ist sicher auch nicht so toll. Ja? Gleichzeitig muss man aber sagen, dass die Bedeutung der Wikipedia so groß ist. Ja, das ist halt wirklich die zentrale Wissensressource der digitalen Gesellschaft. Und da wird auch ausverhandelt, was als Wissen gilt. Deshalb, das gibt es auch jetzt von Seiten von so vielleicht eher zweifelhaften Quellen, so aus verschwörungstheoretischem Umfeld, auch jetzt ganz viel Kritik an der Wikipedia, ja, weil es da eben nicht so einfach ist, bestimmte Dinge da reinzubringen, die ja, ich,
also, die Wahrheit sind.
Die Wahrheit sind. Genau. Und genau deshalb, weil es da eben auch darum geht, dass zum Beispiel vom Themenspektrum oder wie Themen behandelt werden, dass es eben keine rein männliche Perspektive ist. Ja? Und das heißt natürlich, dass ich jetzt keinen Mann, der da mitschreibt, einen Vorwurf mache. Aber das heißt trotzdem, weil das eben für als allgemeine Bedeutung ist, dass man das Problem thematisieren können muss. Ja, und das, ich sage nicht, dass ich die Antwort auf diese Lösungen alle, auf diese Fragen alle habe, aber wenn wir nicht drüber reden, wird es sicher nicht besser. Also das wäre halt meine Meinung dazu. Ja.
Also wir brauchen mehr Willkommenskultur bei Wikipedia, aber wir brauchen auch mehr Dankeskultur bei Wikipedia.
Ja, wobei ich finde, ehrlich gesagt, die steigenden Spendeneinnahmen zeigen, ich finde, Danke sagen ist scheinbar auch nicht so leicht, aber ich finde, wenn du auch noch dann mit einer Spende Danke und das sagen offensichtlich immer mehr Leute, ja, also das ist schon ein sehr lautes Danke.
Genau, aber das kommt halt dann, sagen wir mal, bei Teilen der aktiven Ehrenamtler nicht so an.
Aber klar, aber gleichzeitig werden die Ersten, die dagegen wären, zu sagen, wir sollen jetzt den Leuten bezahlen fürs Schreiben. Ja? Also die Frage ist, aber natürlich, das ist aber ein strukturelles Problem. Ja? Also jetzt wird da Geld eingenommen, es entsteht ein hauptamtlicher Apparat, der eigentlich dazu da ist, um einerseits die Wikipedia zu unterstützen, die Community zu unterstützen, und das wird ja auch getan. Es werden Konferenzen organisiert, wenn irgendjemand ein Fotoapparat, Ausrüstung und professionelles Material braucht, dann werden die quasi, gibt's da Pool, wo man sich was ausbauen kann und so. Also es ist ja nicht so, als wäre es, gäbe es da nichts. Und man merkt ja auch, es gibt ja auch in Deutschland seit Jahren gibt's diese Community-Budgets, ja, wo Vorschläge eingebracht werden können. Und wenn man sich anschaut, so viele Ideen, die irgendwie, ich habe das Gefühl, alle Ideen, die halbwegs vernünftig sind, wurden ausprobiert, werden ausprobiert. Ja, also es ist, man kann es da auch nicht allen einfach recht machen. Ja, also ich glaube, das ist einfach schwierig. Ja.
Braucht man nicht auch noch irgendwas mehr gesellschaftliche Akzeptanz? Ne? Also es gibt ja, sagen wir mal, relativ neu ist die Debatte um digitales Ehrenamt. Selbst jetzt Fachgespräche im Innenministerium und so weiter. Aber was ich mich immer frage ist, wenn ich, sagen wir mal, mit älteren Menschen darüber diskutiere, dann kommt da immer sofort irgendwie ja, diese Internet-Freaks. Na, also das merkt man, wenn Leute über 50, 65 sind oder so, wenn die da irgendwie das Phänomen beschreiben, das sind irgendwie diese komischen Sachen. Aber wo ich mir denke, brauchen wir da nicht mehr Akzeptanz, beispielsweise durch symbolische Aktionen wie, warum nicht mal ein, wie nennt man das, wenn man vom Bundespräsidenten geehrt wird? Bundesverdienstkreuz für einen Wikipedianer, so nur einfach mal als also Feuerwehrleute, alle möglichen Ehrenamtler in gesellschaftlich akzeptierten Kreisen bekommen zur Motivation, aber auch stellvertretend für viele andere so eine Auszeichnung.
Wobei, du weißt ja, in der Wikipedia gibt es ja diese Barnstars. Also es gibt sehr viele so, also, die sich Wikipedianer untereinander verleihen sich schon einen Orden. Das finde ich, aber ich finde das auch wichtig.
Ja, das ist ja sehr klar, aber wo es halt irgendwie mal als, und sei es nur als reine Symbolik, dadurch aber auch mit einer Anerkennung quasi Bundesverdienstkreuz für Wikipedia.
Halte ich für eine super Idee. Ich finde auch ganz allgemein, ich finde, man muss auch, finde Wikipedia auch stärker auch als Medium diskutieren. Ja, also das ist ein Online-Medium und ich finde es auch so spannend, diese Diskussion, was ist ein Neutral Point of View, ja, die ja in der Wikipedia ausgetragen und auch ausverhandelt wird. Ja. Das ist ja eigentlich auch was natürlich auch Medien mit, was ist objektive Berichterstattung? Ja, oder ich meine, das sind so Fragen, die da auch auf eine bestimmte Art gelöst werden. Das ist sicher, das ist eine Möglichkeit, wie man das tun kann. Ja. Es gibt andere, ja. Und warum kriegt auch nicht Wikipedia mal den Preis Redaktion des Jahres oder so? Also ich finde, das wäre doch auch mal eine Option.
Ja, früher, das gab es ja schon mal. Ich glaube, Wikipedia hat mal Grimme Online Award vor 10
Grimme Online, oder 11, ja, aber ja. Eben auch so.
Genau, aber also sagen wir mal, Wikipedia wird ja jetzt nicht als klassischer Journalismus angesehen, aber so, also zumindest Grimme Online Award gab es schon viel früher als Vernetzpolitik.
So gemein.
Nee, also ich finde das ja super, ne? Also deswegen mehr Preise für Wikipedia, auch als Anerkennung und Motivation quasi derjenigen, die da mitarbeiten, weil es ist so ein sehr wichtiger Dienst für die Gesellschaft, für mich halt gleichbedeutend wie irgendwie freiwillige Feuerwehr.
Also ich sehe das ganz genauso. Genau, ich sehe das ganz genauso. Und ich versuche auch, ich meine, vielleicht war ich da auch nicht immer gut genug, aber ich versuche immer sehr wertschätzend zu sein. Ich finde, viele dieser Dynamiken, die auf so digitalen Plattformen abgehen, sind auch, ja, die entziehen sich auch der Kontrolle von der einzelnen Person. Ja? Und ich glaube, dass so einfach irgendwie so die Lösung, die einfache Lösung gibt es auch für diesen Autorenschwund bei Wikipedia nicht, ja. Und ich würde aber mutiger sein, Dinge auszuprobieren. Ich finde, derzeit wird da einfach zu kleinteilig und zu technisch. Man glaubt immer, das sind soziale Probleme. Und die jetzt rein technisch lösen zu wollen, glaube ich, wird nicht vollständig. Man kann es vielleicht mildern, aber man kann sie damit nicht lösen, glaube ich.
Okay, Wikipedia, 15 Jahre, herzlichen Glückwunsch.
Wir finden euch toll.
Ja, und wünschen viel Erfolg, dass es auch noch toller wird und nicht der Worst Case Eintritt. Kommen wir nochmal zum letzten Thema, weil wir reden jetzt auch schon irgendwie 70, 80 Minuten. Du gehst ja zurück nach Österreich und in Österreich gibt es erfreuliche Entwicklungen.
Du meinst hoffentlich nicht den Beschluss des Staatsschutzgesetzes?
Nee, das natürlich nicht, ne? Also okay, da müssen wir jetzt auch nicht drüber reden. Okay, das ist gerade die unerfreuliche Entwicklung, neue Geheimdienstgesetz.
Ich komme nach Österreich und sie führen einen neuen Geheimdienst ein.
Also ist ja super, der darf auch eine ganze Menge, ne? Ja.
Nee, also das ist echt wirklich toll. Und vor allem, man muss ja wissen, Österreich hat schon total viele Geheimdienste. Also gibt es irgendwie das Heeresnachrichtenamt und die Staatspolizei und was weiß ich alles. Also angeblich gibt es schon drei und jetzt kommt irgendwie noch so ein vierter dazu. Also ich habe den Überblick nicht ganz über alle diese Geheimdienste, das ist auch nicht mein Spezialgebiet, ja. Aber man muss sagen, es hat dann ziemlich heftige Proteste gegeben in den letzten Wochen und Monaten dagegen. Der österreichische AK-Vorrat hat mobilisiert, hat gestern noch über 30.000 Unterschriften. Man muss sich mal vorstellen, 30.000 in Österreich ist schon, das wären in Deutschland 300.000, wenn man es ungefähr grob mal 10 nimmt. Ja, also das ist eigentlich schon eine Menge. Ja, hat aber nur zu kosmetischen Korrekturen an diesem Staatsschutzgesetzentwurf geführt. Also es gibt jetzt nicht 9 oder 10 Geheimdienste, Bund und 9 Bundesländer. Man darf nie vergessen, Österreich hat 9 Bundesländer. Aber gut, das ist ein anderes Problem. Aber so im Großen und Ganzen ist das jetzt durchgegangen. Teilweise unfassbar lange Speicherfristen, kaum rechtsstaatliche Kontrolle, der Richtervorbehalt sehr abgeschwächt in so einer Senatslösung. Ja, also darauf freue ich mich nicht so wirklich.
Aber es gibt jetzt auch einen netzpolitischen Abend.
Ja, irgendwie, das ist irgendwie so entstanden von so einer Gruppe von Leuten. Irgendwie, ich dachte mir so, naja, also ich wohne jetzt eigentlich schon so seit einem halben Jahr mit meiner Familie wieder in Wien. Also wieder, eigentlich habe ich vorher nicht so wirklich in Wien gewohnt, also wohne in Wien. Und irgendwie, was mir schon sehr abgegangen ist, war dieses erste Dienstag im Monat in der C-Base. Einfach
hier in Berlin,
genau, irgendwie ein paar spannende Vorträge, aber auch viele Leute treffen. Also ich würde sagen, der netzpolitische Abend in Berlin funktioniert schon aus zwei Gründen. Es sind 2 bis 5 kurze Vorträge. Das interessiert mich nie alles, aber manches. Und manchmal interessieren dich die Vorträge, wo du dir vorher gedacht hättest, die würdest du dir nie anhören, sind dann die besten. Umgekehrt, wenn es mal wirklich fad ist, ist auch schnell wieder vorbei. Und gleichzeitig trifft man halt wirklich viele Leute, die schön ist zu sehen. Ja, also kann diskutieren oder einfach auch Dinge ausmachen, whatever. Ja. Und irgendwie in Österreich fehlt so ein Forum oder hat gefehlt. Und ja, und dann haben wir uns ein paar Leute zusammengesetzt und jetzt ist das ein bisschen anders wie in Deutschland gelaufen. In Deutschland, in Berlin macht ja quasi die digitale Gesellschaft der Verein diesen netzpolitischen Abend. In Österreich haben wir das jetzt irgendwie so aufgezogen. Also es ist bewusst auf einer WordPress.com-Seite. Also wir wollten nicht mal eine Domain anlegen. Wir haben gesagt, das muss so irgendwie so informal wie möglich bleiben. Es gibt einen Trägerinnenkreis von knapp 35 Leute sind es jetzt, kommen immer noch ein paar dazu. So, aber wir sind stolz auf unsere knapp 40-prozentige Frauenquote da. Und die sind auf einer Mailingliste und dort wird eigentlich, die dienen eigentlich nur dem Zweck, den Abend zu organisieren. Also wen wollen wir einladen, wer schreibt wen an, wer kümmert sich um Chips, wer macht den Audio-Stream und so weiter. Und das findet jetzt am ersten Donnerstag im Monat im Metalab, also quasi so dem, der darf ich sagen, der Wiener Siebes ist sicher irgendjemand beleidigt
von den beiden. Der größte Hackerspace in Wien.
In Wien, genau. Ja, also insofern ähnlich. Wir haben allerdings vor, wir haben es jetzt genannt, Netz, also der Hashtag ist NetzPet, also für Netzpolitischer Abend AT, ja, NetzPet. Wir haben das bewusst Netzpolitischer Abend AT genannt, weil wir eigentlich vorhaben auch mal, wir haben gesagt, jetzt müssen wir es mal schauen, funktioniert es überhaupt. Ja. Mhm. Jetzt am 4. Februar, erster Donnerstag im Monat, ist dann der dritte NetzPet. Die ersten beiden waren super. Ich war beim ersten zumindest nicht, war ich nicht dabei, habe ich mir erzählen lassen, aber auch beim zweiten durfte ich moderieren. Da war es voll in beiden Fällen, also kein Platz mehr frei. Und die Leute sind auch nachher geblieben und haben genau das getan, nämlich sich kennenlernen. Ich habe auch viele neue Leute kennengelernt. Ich muss sagen, ich kenne die netzpolitische Szene in Österreich eigentlich gar nicht so gut, weil ich jetzt 10 Jahre in Berlin war. Also ich kenne kaum jemanden. Und ja, und das lässt sich eigentlich ganz gut an, so finde ich. Und wir haben es NetzPet genannt, weil wir auch geplant haben, wenn das jetzt in Wien mal klappt, dann wollen wir auch mal nach Linz zum Beispiel, ist nur noch eine Stunde mit dem Zug. Warum nicht mal dort einen netzpolitischen Abend? Warum nicht vielleicht auch mal nach Graz? Das sind dann zwar schon über 2 Stunden mit dem Zug, aber warum nicht? Ja.
Genau. Und Österreich-Tournee gehen.
Ja, genau. Also ob wir es bis nach Innsbruck schaffen, mal schauen. Aber naja, nachdem ich dort ja quasi jetzt dann bald beruflich bin und die halbe Woche dort sein werde, vielleicht organisieren wir da auch mal einen netzpolitischen Abend.
Ja, da wünsche ich euch viel Erfolg. Und hoffen, dass du bald wieder uns in Berlin besuchst.
Ja, ich werde ja, wie gesagt, schreiben werde ich ja weiterhin. Das ist ja das Gute an diesem Internet.
Ja, spätestens zur Republika.
Da fix.
Ja, dann vielen Dank fürs Zuhören. Wir versuchen mal wieder regelmäßiger Podcasts zu machen. Wenn euch unsere Arbeit gefällt, dann könnt ihr uns spenden unter netzpolitik.org/spenden. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören. Viel Spaß noch. Feedback wie immer unter die Kommentare und wir wünschen euch noch viel Spaß.